Deutschlandfunk. Andruck.
Am Mikrofon Katrin Stövesand. Guten Abend und herzlich willkommen zur politischen Literatur. Heute stellen wir Ihnen zwei Bücher über die sich verändernde Arbeitswelt vor. Die Philosophin Lisa Herzog bringt den Faktor Moral in die Organisation von Arbeit und Unternehmen ein. Das System zurückerobern heißt ihr Buch. Der Soziologe Simon Schaub schaut auf die Digitalisierung und Automatisierung, beobachtet mehr Überwachung und Steuerung von Arbeit, aber auch eine Gegenbewegung, eine Technopolitik von unten. Des Weiteren haben wir einen Sammelband über sexuelle Gewalt in Kriegen und bewaffneten Konflikten in der Sendung, ein Buch über die religiöse Rechte in den USA sowie eine Abhandlung über die Geschichte der Sklaverei. In jedem Krieg wird sexuelle Gewalt gegen Gegner eingesetzt, sind die Abgründe der menschlichen Natur zu beobachten, wenn es darum geht, vermeintliche Feinde zu erniedrigen oder zu vernichten. Die Wissenschaft befasst sich noch nicht so lange mit dem Phänomen und erst mit der Gründung der internationalen Strafgerichtshöfe in den 1990er Jahren begann man, sexuelle Gewalt als Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Akt des Völkermords zu begreifen. Mit der Komplexität dieser Form der Gewalt und möglichen Gegenstrategien befasst sich ein Sammelband, herausgegeben von der in diesem Jahr gestorbenen Gabi Zipfel zusammen mit Regina Mühlhäuser. Beide haben eine Forschungsgruppe zu sexueller Gewalt in bewaffneten Konflikten gegründet. Dritte Herausgeberin ist Kirsten Campbell. Vor aller Augen heißt das Buch und Ina Rotscheid stellt es vor.
Tonight, Amnesty International says that it's recorded dozens of accounts of the brutal rape of women by Ethiopian soldiers.
August 2021. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International berichtet über Vergewaltigungen, sexuelle Versklavung und Genitalverstümmelung von Frauen und Kindern in der Konfliktregion Tigray im Norden Äthiopiens. Keine Einzelfälle, heißt es, sondern Taten, die systematisch von den kriegsführenden Parteien als Waffe eingesetzt wurden. Obwohl heute der Angriff auf Zivilisten völkerrechtlich verboten ist, wird und wurde sexuelle Gewalt in Kriegen zu allen Zeiten eingesetzt. In Syrien und im Nordirak missbrauchten die Barbaren des IS jesidische Frauen als Sexsklavinnen. In Bosnien wurden während des Krieges in den 90er Jahren mindestens 25.000 muslimische Frauen systematisch vergewaltigt. Und im Kongo nehmen Ausmaß und Brutalität sexualisierter Gewalt Formen an, die man als Terror und Vernichtung bezeichnen kann. Sie sind Teil der Kriegsstrategie.
Dazu gehören Massenvergewaltigungen, Gruppenvergewaltigungen, sexuelle Versklavung, ebenso wie Vergewaltigung als Folter, ethnische Säuberungen und Terrorismus. Das erklärt in weiten Teilen, warum es heute im Kriegsgebiet oft gefährlicher ist, eine Frau zu sein als ein Soldat.
Sexualisierte Gewalt in Kriegen ist bereits aus der Antike überliefert. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg gab es Massenvergewaltigungen und in Japan verschleierte zur gleichen Zeit der Begriff Trostfrauen die Zwangsprostitution hunderttausender Frauen, mit denen die Kämpfer der japanischen Armee bei Laune gehalten werden sollten. In so gut wie allen bewaffneten Konflikten und Kriegen findet sexualisierte Gewalt statt. Das ist eine erschütternde Erkenntnis, die das Buch liefert.
In einigen Fällen wird zu sexueller Gewalt angestiftet oder sie wird gezielt eingesetzt. In anderen Fällen wird sie übersehen oder stillschweigend akzeptiert. Es wird vielleicht nicht explizit darüber gesprochen und es gibt selten direkte Befehle, aber sexuelle Gewalt ist ein Teil des alltäglichen sozialen und militärischen Wissens. Befehlshaber erwarten, dass es zu sexueller Gewalt kommen wird. Damit ist diese Gewaltförmigkeit implizit oder explizit in den operativen Berechnungen enthalten.
Doch erst in den 1970er Jahren entwickelte sich ein Bewusstsein für dieses Unrecht. Die Frauenbewegung machte sexuelle Gewalt und Selbstbestimmung zu einem politischen Thema Und erstmals setzte sich die Erkenntnis durch, dass diese Taten nicht einfach so in Kriegen passieren und Gewaltexzesse Einzelner sind, sondern Teil des Ganzen und eine überaus wirkungsvolle Waffe.
Vorfälle, bei denen Frauen vor den Augen ihrer Familien vergewaltigt werden, insbesondere vor Vätern, Ehemännern oder Brüdern, sind deshalb weit verbreitet, weil die Gewalt gegen die Frauen auch zur Demütigung der feindlichen Männer dient und deren Unterwerfung unter die Besatzungsmacht verstärken soll. Die Verletzung von Frauenkörpern wird zum Mittel, um ein Dominanzgefühl zu bestätigen und zu bekräftigen.
Erst Ende der 1980er Jahre fand dieses Bewusstsein auch Eingang in die internationale Politik und das Völkerrecht. Die UN entsandten Sonderberichterstatterinnen und verabschiedeten eine Reihe von Resolutionen, die sexualisierte Gewalt in Konflikten verurteilten. Mit der Gründung der Internationalen Strafgerichtshöfe für das ehemalige Jugoslawien und Ruanda in den 1990er Jahren begann man, sexuelle Gewalt als Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und als Akt des Völkermordes zu begreifen. Trotz dieser Entwicklungen mangelt es bis heute an effektiven Gegenstrategien und an einem Verständnis für die Komplexität dieser Form der Gewalt. Das sagt Regina Mühlhäuser, die in Hamburg eine internationale Forschungsgruppe zu diesem Thema koordiniert und Mitherausgeberin des Buches ist.
Generell, das zeigen viele Beiträge in diesem Buch von ganz unterschiedlichen empirischen Schauplätzen, gibt es einen gesellschaftlichen Mangel an Unrechtsbewusstsein. Es gibt zwar Gesetze gegen sexuelle Gewalt, aber es gibt bis heute kein gesellschaftliches Einverständnis darüber, dass es sich bei dieser Form von Gewalt um ein Verbrechen handelt.
Sexuelle Gewalt in Kriegen kann viele unterschiedliche Formen annehmen und nur dann wirksam bekämpft werden, wenn man diese in ihrer Komplexität versteht. Das ist die Botschaft des Buches. Darum zeigen Essays, Reflexionen und Gespräche von insgesamt 26 Autoren aus 13 Ländern, wie sexuelle Gewalt vom jeweiligen Kontext, von geschlechtsspezifischen Vorstellungen, kulturellen Normen, militärischen Praktiken oder politischen Interessen abhängt.
Es gilt also nicht nur diese Gesetze zu machen, sondern sich wirklich genauer damit auseinanderzusetzen, was diese Form von Gewalt und deren Symbolik an einem jeweiligen Kriegsschauplatz bedeutet. Und was bedeutet auch Gerechtigkeit für die Opfer? Also nicht abstrakt gucken, sondern wirklich ganz konkret.
Vor aller Augen ist keine leichte Kost. Ein aufrüttelndes Buch, das weiblichen Opfern von Krieg und Terror weltweit eine Stimme gibt, aber nicht auf der deskriptiven Ebene stehen bleibt, sondern in die Analyse geht. Manchmal sehr wissenschaftlich und abstrakt geschrieben, behandelt es ein Thema, das in der öffentlichen Wahrnehmung eine eher untergeordnete Rolle spielt. Die Autorinnen liefern kein Fazit, keine Lösungsvorschläge, sondern zeigen die Unterschiede und Widersprüche bei dem Thema auf und lassen sie nebeneinander stehen. Aber nur wenn sexuelle Gewalt auch in ihrer Komplexität und Vielgestaltigkeit verstanden wird, kann sie auch wirksam bekämpft werden. Darum ist dieses Buch ein wichtiger Beitrag zu einem Thema, das weltweit viel Leid verursacht.
Ina Rotscheid besprach Vor aller Augen – Sexuelle Gewalt in bewaffneten Konflikten. Herausgegeben von Gabi Zipfel, Regina Mühlhäuser und Kirsten Campbell. Mit Übersetzungen von Ursel Schäfer und Enrico Heinemann in der Hamburger Edition erschienen. Umfang 480 Seiten, Preis 45 Euro. Thank you. Die Arbeitswelt zeigt immer mehr Schieflagen und Verzerrungen. Pflegekräfte beklagen, dass der finanzielle Druck in Krankenhäusern steigt und sich die Patientenversorgung sowie auch die Arbeitsbedingungen verschlechtern. Eine ehemalige Facebook-Mitarbeiterin berichtet öffentlich darüber, dass dem Konzern bewusst sei, welche psychischen Schäden die virtuelle Parallelwelt bei jungen Menschen anrichten kann. Und Bezieher von Arbeitslosengeld klagen immer wieder über Schikane durch die Jobcenter. Was läuft da schief in Unternehmen und Organisationen? Damit beschäftigt sich die Philosophin Lisa Herzog in ihrem neuen Buch »Das System zurückerobern«. Sie macht den spannenden Versuch, Organisationen und Moral zusammenzubringen. Josephine Schulz hat es gelesen und beginnt ihre Besprechung mit einem Buchzitat.
Durch die Arbeit in Organisationen scheinen Menschen ihr Wesen als moralisch verantwortliche Geschöpfe zu verlieren. Sie scheinen zu Zahnrädern im Getriebe dieser Maschinen zu werden. Und während sie am laufenden Band verschiedene Formen von Output produzieren, verursachen diese Maschinen großen Schaden. Ausbeutung, Diskriminierung, Umweltschäden und unablässig ansteigende CO2-Emissionen sind Teil der verschiedenen Übel.
Soweit der ernüchternde Befund der Philosophin Lisa Herzog. Damit will sie sich aber nicht zufrieden geben. In »Das System zurückerobern« stellt sie die Frage ins Zentrum, wie Organisationen ausgestaltet sein müssen, um moralisches Verhalten ihrer Mitglieder eher zu fördern als zu verhindern. Zwei Merkmale, sowohl öffentlicher wie privater Organisationen, sind für Herzog zentral: Hierarchie und Arbeitsteilung. Beides sei für die Funktionsfähigkeit nötig, könne aber moralische Probleme erzeugen. Überzeugend ist, dass sie in der Frage nach moralischer Verantwortung einen Mittelweg sucht. Sie will sie nicht allein den Individuen, also Mitarbeitern und Führungskräften, überhelfen. Ebenso lehnt sie ein Verständnis von Organisationen ab, das Menschen zu ausführenden Rädchen einer speziellen Organisationslogik ohne Handlungsspielraum degradiert.
Daraus folgt, dass wir moralische Akteure als Individuen in Kontexten betrachten müssen, deren Rationalität und Willensstärke stark davon abhängen, wie günstig diese Kontexte für eigenständiges Handeln sind.
Aber was genau ist eigentlich moralisch oder unmoralisch? Herzog geht davon aus, dass es grundlegende Normen gibt, die alle teilen. Nämlich, andere Personen als moralisch Gleiche zu respektieren, anderen nicht zu schaden und nicht zu kollektivem Schaden beizutragen. Diese drei abstrakten Grundsätze könnte sicher jeder unterschreiben. Ob sie allerdings in der Praxis klare Orientierung bieten, ist zu bezweifeln. Was genau respektvolles Verhalten am Arbeitsplatz bedeutet, kann unterschiedlich gesehen werden. Ebenso, ob es sich beispielsweise bei der Produktion von Waffen um einen kollektiven Schaden handelt. Mithilfe einer Fülle theoretischer Ansätze und empirischer Befunde aus Philosophie, Verhaltenspsychologie, Soziologie und Wirtschaftswissenschaft identifiziert Herzog Phänomene, die im Zusammenspiel mit Arbeitsteilung und Hierarchie moralische Probleme erzeugen können. Zum Beispiel die ungleiche Verteilung von Wissen.
Die offensichtliche Gefahr von breit gestreutem Wissen und Strukturen, in denen der Einzelne die umfassendere Bedeutung seiner Handlungen nicht kennt, besteht darin, dass diese Umstände Personen zu Komplizen in Handlungen machen können, die sie nicht unterstützen würden, wenn sie sich ihrer vollkommen bewusst wären.
Auch der Umgang mit Regeln ist für die Autorin wichtig. Verbindliche Regeln hätten viele Vorteile, aber gleichzeitig den Nachteil, dass sie Einzelfällen moralisch nicht gerecht werden. Herzog ermuntert Mitarbeiter zum aktiven Widerspruch, sollten sie feststellen, dass Ansprüche oder Tätigkeiten mit moralischen Grundsätzen schwer vereinbar sind.
Anstatt Organisationen als Räume zu verstehen, in denen Individuen entweder gehorchen oder gehen müssen, versteht die Strategie des Widerspruchs sie als Räume, in denen moralische Diskussionen einen legitimen Platz haben.
Immer wieder wird die abstrakte Darstellung durch Alltagserfahrungen illustriert. Für das Buch hat Herzog mit vielen Menschen gesprochen, einer Krankenschwester zum Beispiel, Mitarbeiter der Finanzbranche und der öffentlichen Verwaltung. Die Diskussion um Unternehmensverantwortung ist hochaktuell. Compliance-Verfahren liegen im Trend. In Politik und Öffentlichkeit wird über den Beitrag von Unternehmen zum Klimaschutz gesprochen, über ihre Verantwortung für Menschenrechte in Lieferketten oder Geschlechtergerechtigkeit am Arbeitsplatz. In dieser Debatte kann das Buch mit seinem normativen Blick auf das Innenleben von Organisationen neue und gute Denkanstöße liefern. Gleichzeitig wirken Herzogs Gedanken streckenweise etwas zu optimistisch. Im Buch Buch scheint es, als wäre unmoralisches Handeln in und durch Unternehmen meist keine böse Absicht, sondern die Folge mangelhafter Organisationsstrukturen. Was aber ist mit den vielen und wahrscheinlich gravierenderen Fällen, wo schon das grundsätzliche Ziel der Organisation im Konflikt mit der Moral steht? Wenn Krankenhäuser dem Gewinninteresse von Aktionären unterliegen oder wenn Internetkonzerne mit intimen Daten und polarisierenden Inhalten ihr Geld verdienen? Das werden verantwortungsbewusste Mitarbeiter, eine offenere Unternehmenskultur oder bessere Koordination kaum ändern. Herzog thematisiert solche grundlegenden Konflikte, etwa zwischen kapitalistischer Logik und dem Gemeinwohl, nur am Rande, mit einem kurzen Verweis auf die Notwendigkeit gesetzlicher Regulierung.
Der Wettbewerb sollte entlang der Dimensionen Qualität und Preis stattfinden, nicht entlang der Frage, welche Organisation die Kosten am besten an die Gesellschaft externalisieren oder ökologische und Arbeitsstandards unterbieten kann.
Die Stärke des Buches liegt darin, dass sich jeder und jede in den Analysen wiederfinden und die eigene Arbeitssituation reflektieren wird. Herzogs Lösungsvorschläge können dagegen eher als erste grobe Impulse verstanden werden. Sie sind zu allgemein, um sie auf ihre Wirkung oder Umsetzbarkeit zu prüfen. Allerdings besteht der selbsterklärte Anspruch des Buches auch nicht darin, ein praktisches Handbuch für Führungskräfte und Mitarbeiter zu sein, sondern die vermeintliche Blackbox-Organisation für die normative Theoriebildung zu öffnen.
Josephine Schulz besprach Lisa Herzog, das System zurückerobern, moralische Verantwortung, Arbeitsteilung und die Rolle von Organisationen in der Gesellschaft. Übersetzt von Torben Knobloch im Verlag WBG Academic erschienen, 421 Seiten, 74 Euro. Sie hören die Sendung Andruck, unser Magazin über politische Sachbücher. Und wir bleiben bei den Widrigkeiten der modernen Arbeitswelt, das Thema unserer DLF-Denkfabrik im kommenden Jahr. Nun wird uns schon lange erzählt, dass Roboter und Algorithmen künftig unsere Arbeit übernehmen werden. Zum Teil wird das wohl so kommen oder ist bereits so. Ein anderes Phänomen der Digitalisierung ist, dass versucht wird, das Maschinenprinzip auf Beschäftigte zu übertragen, sie sozusagen zu Maschinen mit einem verlässlichen und kontrollierbaren Output zu machen. Darum geht es im Buch von Simon Schaub. Der Soziologe beschreibt in seiner Veröffentlichung Technopolitik von unten die Abwertung, Erfassung und Steuerung von Arbeit. Eine Empfehlung von Matthias Becker.
Künstliche Intelligenz, smarte Geräte und kognitive Systeme. Industrie 4.0. Eine Unzahl von Schlagworten legt nahe, gerade sei eine technische Revolution im Gange. Immer mehr Arbeitsaufgaben würden automatisch erledigt, heißt es. Der Soziologe Simon Schaub wollte wissen, wie die Digitalisierung die Arbeit verändert. Im Rahmen seiner Untersuchungen besuchte er unter anderem ein deutsches Maschinenbauunternehmen.
Das ist unsere Smart Factory, eröffnet der Produktionsleiter mit leuchtenden Augen, als wir den Raum betreten. Jede Maschine ist mit einem Bildschirm ausgestattet. Er demonstriert ein Regalsystem, das erkennt, wenn Artikel entnommen werden und diese dann automatisch nachbestellt. Der Akkuschrauber erkennt mittels digitaler Sensorik, wie viele Umdrehungen ausgeführt werden, auch ob eine Schraube fest genug angezogen wurde. Ich bin beeindruckt, aber wundere mich, dass hier niemand zu arbeiten scheint. Tatsächlich dreht sich der Produktionsleiter, nachdem er seine Führung beendet hat, zu ein paar Schaltern an der Tür. Nacheinander erlöschen die Neonröhren an der Decke. Ein großes Rolltor schließt sich. Die Smart Factory verschwindet hinter uns im Dunkeln.
Denn produziert wird in dem Unternehmen anderswo, auf herkömmlichere Weise. Die Smart Factory ist Fassade. Nicht untypisch, denn in der Industrienation Deutschland geht diese Form der Digitalisierung höchstens schleppend voran. Simon Schaub konstatiert, Die Vollautomatisierung lässt auf sich warten. Die Roboter kommen nicht. Im Gegenteil, die Unternehmen geben immer weniger aus, um ihre Anlagen zu modernisieren. Eine Tatsache, die eher auf die stagnierenden Wachstumsquoten zurückführt.
Teure und langfristige Investitionen in die Produktionstechnologie, insbesondere die Robotik, scheinen risikoreich und finden eher selten statt. Menschliche Arbeitskraft ist in vielen Fällen billiger und kann flexibler eingesetzt werden.
Aber die Betriebe stehen natürlich weiterhin unter dem Druck, Kosten zu senken. An dieser Stelle kommt nun doch noch der technische Fortschritt ins Spiel, in Gestalt von digitalen Leitsystemen, mit denen die Arbeit koordiniert und überwacht wird. Im Rahmen seiner Forschung hat Simon Schaub selbst solche Systeme ausprobiert, zum Beispiel bei dem schon erwähnten Maschinenbauer.
Also wir hatten so ein Display vor uns und dieses Display hat angezeigt, was wir genau zu tun haben. Also es hat dann die einzelnen Teile angezeigt, ein bisschen Text dazu und quasi eine Anleitung gegeben und hat gleichzeitig noch getrackt, wie viel Zeit man für die jeweiligen Arbeitsschritte in Zehntelsekunden braucht. Bringe den Draht X an Schraube Y an und dann, wenn ich diesen Schritt vollzogen habe, dann muss ich klicken, bestätigen. Dann diese Zeiten verglichen mit den Standardzeiten und wenn man davon abgewichen ist, hat man ein Feedback bekommen, sodass man wusste, dass man unter seinem eigenen Durchschnitt ist zum Beispiel.
Die Absicht hinter diesem System, Tätigkeiten, die bisher von FacharbeiterInnen durchgeführt werden, sollten so weit vereinfacht werden, dass sie jeder von der Straße durchführen kann, wie sich ein Manager des Unternehmens ausdrückte. Die Rückmeldungen der Systeme machen für Simon Schaub den Kern des neuen Arbeitsregimes aus. Er beschreibt eine Rationalisierung in Form kybernetischer Regelkreise. Arbeit, Messung, Optimierung, Arbeit, Messung, Optimierung und immer so weiter. Zum Beispiel durch Sensorhandschuhe, die Bewegungen aufzeichnen und bei einem angeblich ineffizienten Verhalten zu vibrieren beginnen. Oder durch die Anlage in einer Chemiefabrik, die Aktivität ihrer Bediener erfasst und ihnen Zusatzaufgaben erteilt, wenn ihre Auslastung unter 80% fällt. Oft, wenn auch nicht immer, verlieren die Beschäftigten dadurch Handlungsspielräume. Nur ein wenig überspitzt ließe sich formulieren, die algorithmische Steuerung zielt nicht darauf ab, den Menschen durch Roboter zu ersetzen. Sie will ihn in einen Roboter verwandeln. Das Ergebnis sind Verdichtung und Beschleunigung. Allerdings entwickeln ArbeiterInnen offenbar gewisse Gegenstrategien. Simon Schaub spricht in diesem Zusammenhang von einer Technopolitik von unten. Meist individuell, manchmal kollektiv, eignen sich die Beschäftigten die Technik in ihrem Sinne an. Sie finden Schlupflöcher und verweigern sich der Aufforderung zur Selbstoptimierung.
In vielen Fällen war es eben so, dass quasi man eine Lernkurve feststellen konnte von einem Einstieg in die Arbeit, wo man versucht, um jeden Preis sich an diesen Feedbacks zu orientieren und sich permanent eben selbst zu optimieren, hin zu einem späteren Arbeitsalltag, wo man versucht, aktiv das wieder zu verlernen, um einfach dauerhaft mit dieser Form von Arbeitsbelastung klarzukommen.
Simon Schaub hat mit Beschäftigten und Führungskräften in Industriebetrieben, bei einem Versandhändler und einem App-Lieferdienst gesprochen und die jeweiligen Arbeitsprozesse untersucht. Er zeichnet das differenzierte Bild prekärer Segmente im Arbeitsmarkt. Dort wird schlecht bezahlt, angeheuert und wieder gefeuert. In manchen Unternehmen verweilen die Beschäftigten durchschnittlich weniger als ein Jahr.
Ja, und das wird bewusst in Kauf genommen, diese permanente Fluktuation, weil es eben auch durch die algorithmische Arbeitssteuerung viel einfacher ist, neue Leute quasi in die Jobs zu integrieren und das Einlernen teilweise komplett entfällt oder automatisiert wird.
Technopolitik von unten beruht auf einer Dissertation. Arbeitssoziologische Erörterungen nehmen breiten Raum ein. Simon Schaubs makroökonomische Einordnung gerät etwas kurz. Die Bedeutung des Kybernetischen wirkt ein wenig überdehnt. Aber er beschreibt die Arbeit und die Konflikte bei der Arbeit klar und lebendig und ordnet sie überzeugend theoretisch ein. Die algorithmische Steuerung betrifft einen nennenswerten und wachsenden Anteil der Beschäftigten in Deutschland. Allein deshalb ist dieses Buch ein wichtiger und wertvoller Einblick in ihre Arbeitswirklichkeit.
Meint Matthias Becker über Simon Schaubs Buch Technopolitik von unten, algorithmische Arbeitssteuerung und kybernetische Proletarisierung. Bei Mattes und Seitz verlegt, 351 Seiten kosten 20 Euro. Wie einflussreich und organisiert streng religiöse Christen in den USA sind, das ist nicht erst seit der Präsidentschaft Donald Trumps offensichtlich. Auch, dass sie ihren Glauben teilweise sektenartig leben, ist nichts Neues. Wie es die religiöse Rechte aber im 21. Jahrhundert in das Zentrum der Macht schaffte und warum sie ausgerechnet Donald Trump unterstützte, ist für viele noch immer undurchschaubar. Annika Brockschmidt versucht, Antworten auf solche Fragen zu geben. Die Journalistin beschäftigt sich seit vielen Jahren mit christlichen Fundamentalisten und Extremisten in den USA. Ihr Buch Amerikas Gotteskrieger stellt Gesine Dornblüt vor.
I'm a Christian, a conservative and a Republican in that order.
Er sei Christ, ein Konservativer und Republikaner in dieser Reihenfolge. So hat sich Mike Pence einmal selbst beschrieben. Unter Donald Trump wurde er Vizepräsident der USA. Mit ihm gelangte die US-amerikanische religiöse Rechte direkt ins Zentrum der Macht. Seit bald einem Jahr regiert im Weißen Haus wieder ein Demokrat und Demokraten kontrollieren derzeit sogar beide Kammern des Kongresses. Doch die religiöse Rechte hat sich längst so tief in den politischen und gesellschaftlichen Institutionen der USA festgesetzt, dass ihre christlich-nationalistische Haltung ein prägender Teil des Landes bleiben wird. Das ist das Fazit von Annika Brockschmidt in ihrem Buch Amerikas Gotteskrieger.
Während die politische Berichterstattung bereits um die Personalien für 2024 rätselt, denken Vertreterinnen und Vertreter der religiösen Rechten nicht in Wahlzyklen. Ihre Mission ist auf Jahrzehnte, wenn nicht sogar auf Jahrhunderte ausgerichtet. Als Bewegung verfügt sie über die Infrastruktur, die ihren Gegenspielern fehlt – eine gut geölte Maschine, dank der sich die Republikanische Partei zum politischen Arm der religiösen Rechten entwickelt hat. Ob Sieg oder Niederlage, 2022 und 2024 sind für diese Bewegung nur kleine Zwischenstationen auf dem Weg zu einem christlich-nationalistischen Amerika.
Um zu diesem Schluss zu kommen, vollzieht Brockschmidt die Radikalisierung der Bewegung über Jahrzehnte nach. Sie beginnt mit einer präzisen Begriffsbestimmung. Das ist extrem hilfreich, denn allzu oft gehen in der Debatte Begriffe wie Evangelikale, Konservative, christliche Fundamentalisten durcheinander.
Christlicher Nationalismus muss als kulturelles Phänomen verstanden werden, das zwar stellenweise seine Legitimation aus der Bibel ableitet, aber das in erster Linie eine politische, keine rein religiöse Bewegung ist. Unter dem Begriff christlicher Nationalismus finden sich konservative Katholiken, ebenso wie Pfingstkirchler, Charismatiker, ebenfalls in pfingstkirchlicher Tradition, Wohlstandsevangelisten, Calvinisten und Baptisten, aber auch orthodoxe Juden, Mormonen und Menschen, die keiner bestimmten Glaubensgemeinschaft angehören oder nicht regelmäßig zur Kirche gehen.
Nach Ansicht von Brockschmidt ist es tiefer Rassismus, der all diese vor allem weißen Menschen und Strömungen verbindet. Detailliert zeichnet sie nach, wie die religiöse Rechte, nachdem der Supreme Court 1954 die Rassentrennung an öffentlichen Schulen aufhob, begann, eigene Strukturen zu bilden.
So kam es in den 60er und 70er Jahren vermehrt zur Gründung von Segregation Academies, weißen christlichen Privatschulen, die bis heute existieren, aber auch zur Gründung christlicher Universitäten, wie der fundamentalistischen Liberty University 1971.
Der Unterricht in privaten christlich-nationalistischen Kreisen, unter anderem durch das Homeschooling, war und ist seit Jahrzehnten eine wichtige Quelle für den Nachwuchs der religiösen Rechten in den USA. Auch das erfährt man bei Brockschmidt.
Zudem bildete die religiöse Rechte in dieser Zeit ein unabhängiges Netzwerk aus medialen Institutionen aus. Sie gründete Zeitungen, Radio- und Fernsehsender, die in evangelikalen Kreisen ein breites Publikum fanden.
Und die bis heute fortbestehen. Brockschmidt fächert das ganze Spektrum der Akteure auf, benennt Personen und Institutionen, zeigt Querverbindungen auf, ordnet ein. Dabei zeigt sie, wie pfiffig die christlichen Nationalisten Schwachstellen der US-amerikanischen Demokratie zu nutzen wissen. Seit den späten 70er Jahren nutzen sie vor allem ein Thema, das derzeit weltweit für Aufmerksamkeit sorgt: den Schutz sogenannter traditioneller Familienwerte. Sie wettern gegen Abtreibung, gegen Geburtenkontrolle, gegen sexuelle Minderheiten. Pro-Life lautet ihr Schlagwort, mit dem auch Donald Trump 2016 äußerst erfolgreich Wahlkampf machte. Trump spreche, so schreibt es Brockschmidt, das aggressive Männlichkeitskonstrukt der religiösen Rechten an. Wie das aussieht, illustriert sie mit zahlreichen verstörenden Zitaten, zum Beispiel aus dem Buch Der ungezähmte Mann des evangelikalen Pädagogen John Eldridge.
Aggression ist Teil des männlichen Designs. Wir sind dazu geschaffen. Wenn wir glauben, dass der Mann als Ebenbild Gottes geschaffen wurde, täten wir gut daran, uns zu erinnern. Der Herr ist ein Krieger. Jahwe ist sein Name.
Vor diesem Hintergrund wundert es nicht, dass die religiöse Rechte starke, autoritäre Führer verehrt, wie zum Beispiel Wladimir Putin oder Viktor Orban.
Bei genauerem Hinsehen ähneln sich ihre Ziele und Vorstellungen darüber, wie eine Gesellschaft auszusehen hat. Putin strebt einen engen Austausch mit der russisch-orthodoxen Kirche an und inszeniert sein Land als explizit weiß und christlich. Ein Ansatz, der mit jenem christlicher Nationalisten in den USA mehr als kompatibel ist. Zudem teilt man die Gegnerschaft zu einem weiteren Kernthema, der Gleichbehandlung von LGBTQIA-Menschen.
Verbindungen der US-amerikanischen religiösen Rechten nach Russland bestehen seit 25 Jahren. Zum Beispiel in Gestalt des World Congress of Families, der auch schon in Moskau tagte. Längst hat sich dieses Netzwerk über Europa gespannt und versucht, auch in der EU Institutionen und Diskurse zu kapern. Leider fällt dieses internationale Kapitel bei Brockschmidt kurz aus. So lässt sich nur erahnen, welche Entwicklungen möglicherweise auch hierzulande drohen. Annika Brockschmidt hat geballtes Wissen zusammengetragen. Ihr Buch liest sich über weite Strecken wie ein Nachschlagewerk. Leider fehlt ein Personen- und Institutionenverzeichnis. Es würde denjenigen, die nicht so sehr mit den USA vertraut sind, die Lektüre vereinfachen.
Das Resümee von Gesine Dornblüt nach der Lektüre von Annika Brockschmidts Buch Amerikas Gotteskrieger, wie die religiöse Rechte die Demokratie gefährdet. Bei Rowohlt verlegt, die 415 Seiten sind für 16 Euro zu erstehen.
Die Geschichte der Sklaverei und die Verbrechen der Kolonialzeit sind in den vergangenen Jahrzehnten immer tiefer erforscht worden. In verschiedenen wissenschaftlichen Fachrichtungen, nicht nur unter Historikerinnen. Denn die Folgen, insbesondere des transatlantischen Sklavenhandels, sind noch heute spürbar, wenn man etwa den strukturellen Rassismus in den USA betrachtet. Dabei war die Versklavung von Menschen natürlich nicht nur ein Phänomen des 16. bis 19. Jahrhunderts. Sie zieht sich durch die gesamte Geschichte der Menschheit. Daran erinnert ein kürzlich in Frankreich erschienenes Buch Le Monde de Sclavage, die Welten der Sklaverei, herausgegeben von Paulin Ismard. Ein umfangreiches Werk, an dem rund 70 Expertinnen und Experten aus mehreren Ländern beteiligt waren. Publiziert wurde es fast auf den Tag genau 20 Jahre nach der Verabschiedung eines Gesetzes in Frankreich, das Sklaverei als Verbrechen an der Menschheit definiert. Susanne Krause hat sich für uns durch die mehr als 1000 Seiten gearbeitet.
Prägnant fasst Paulin Ismard, Historiker und Projektleiter des Werks, im Vorwort von Le Monde de l'Esclavage die wichtigste Botschaft zusammen.
Bei der Vergangenheit der Sklaverei handelt es sich nicht um eine andere Geschichte als die unsrige und nicht um eine Geschichte anderer.
Allerdings mangelt es an einer allgemeingültigen Definition von Sklaverei, Harvard-Professor Orlando Patterson liefert im Buch einige Elemente.
Eine Beziehung, bei der jemand der absoluten Herrschaft eines anderen untersteht, Gewalt, Entfremdung vom Elternhaus, Demütigung und sozialer Tod.
Menschen zu versklaven war in vielen Gesellschaften gang und gäbe. Mancherorts fußte die Wirtschaft ganz auf der Arbeit der Sklaven. Im ersten des in drei Teile gegliederten Werks liefern Historiker, Anthropologinnen oder auch Juristen insgesamt 50 Berichte. Laut Jean-Paul de Moule könnte es schon in der späten Eisenzeit Sklaverei gegeben haben. Der Archäologe bezieht sich auf Grabfunde. Teils wurden menschliche Skelette in Positionen entdeckt, die nicht damaligen Riten entsprachen, teils Massengräber mit übereinander geworfenen Leichen ohne Grabbeigabe. Das Schlaglicht auf die Frühgeschichte leitet eine Weltreise quer durch alle Epochen ein. Von Mesopotamien knapp zwei Jahrtausende vor unserer Zeitrechnung über Skandinavien im 11. Jahrhundert nach Christi Geburt, Russland im 18. Jahrhundert bis ins heutige Indien. Für manchen sind dortige Textilarbeiterinnen Sklaven der Moderne. Um Vergleiche verschiedener Sklavereipraktiken geht es im nächsten Kapitel. Hier fallen Schlagworte wie Gefangener, Demografie oder auch Revolten. Die Texte wurden von einem kleinen Kreis von Forscherinnen und Forschern in vierjähriger Zusammenarbeit erstellt, um den Blick für spezifische Eigenschaften einer Sklavereipraktik zu schärfen, so Projektleiter Ismach.
Nehmen wir als Beispiel den Rassendiskurs. In allen Gesellschaften, die von der Sklaverei abhängig waren, wurden Sklaven als andersartig gesehen oder erniedrigt. Der Gedanke aber, die Versklavung gewisser Bevölkerungen mit dem Postulat einer Rassenhierarchie zu legitimieren, ist wirklich spezifisch für den transatlantischen Sklavenhandel. Das haben wir eindeutig belegt. Dieser Rassendiskurs kam Ende des 18. Jahrhunderts voll in Blüte. Wie eigen er ist, fällt nur beim Vergleich mit anderen Gesellschaften auf, die voll von Sklavenarbeit abhingen.
Le recours à la race ou l'imaginaire de la race n'existe pas.
Der transatlantische Sklavenhandel habe eine maßgebliche Rolle dabei gespielt, Rassismus zu konstruieren, schreibt Projektkoordinatorin Cécile Vidal.
Die Sklaven und die in die Freiheit entlassenen und deren Nachfahren afrikanischer Abstammung waren beidseits des Atlantiks und darüber hinaus nicht die einzigen Opfer von Rassismus. Zwischen Anfang des 16. und Ende des 18. Jahrhunderts diente der Begriff Rasse, der ursprünglich auf gewisse Bevölkerungen gemünzt war, dazu, Rassentheorien zu entwickeln, die die Menschheit insgesamt betrafen. Schwarze Menschen wurden in der Hierarchie ganz unten platziert.
Der Text der Historikerin zu Rassenordnung auf beiden Seiten des Atlantiks im 16. bis 18. Jahrhundert gehört zum dritten Oberthema, Transformationen. Poulain Ismach.
Uns ist wichtig aufzuzeigen, dass die Sklaverei im Zentrum stand bei der voranschreitenden Entwicklung der Gesellschaften.
Denn in Le Monde de l'Esclavage gehe es keineswegs nur um eine Geschichte der Sklaverei, des Sklaventums, sondern auch darum, dieses Thema in die generelle Weltgeschichte einzubetten, stellt der Wissenschaftler an einem Beispiel klar.
Il est évident qu'une société esclavagiste construit un rapport à la sexualité et au corps qui est tout à fait singulier.
Eine Gesellschaft, in der ein Gutteil der Bevölkerung völlig im Besitz anderer ist, die deren Körper ausbeuten und sich untertan machen, entwickelt einen ganz eigenen Bezug zur Sexualität, zum Körper. Wir hoffen, unser Werk trägt dazu bei, dass bei der Forschung zur Geschichte des Körpers oder der Sexualität in der westlichen Welt nun die diesbezüglichen Auswirkungen der Sklaverei berücksichtigt werden. Auch betreffs der Geschichte des Kapitalismus oder der industriellen Revolution kann man nicht mehr so tun, als sei das nicht mit dem Thema Sklaverei verbunden.
Gleich nach seinem Erscheinen wurde Le Monde de l'Esclavage in Frankreichs Medienwelt zum Renner. Die Tageszeitung Le Monde widmete dem Buch eine Doppelseite. Für die Webzeitung Mediapart ist es ein Wälzer, um das Thema Sklaverei aus dem Randbereich der Geschichte hervorzuholen. Das dürfte gelingen. Von Kapitel zu Kapitel setzt sich mosaikartig ein sehr lebendiges Bild der Welten der Sklaverei zusammen. Dank der Vielstimmigkeit des Teams der Autorinnen und Autoren, dank der farbig geschilderten Szenen aus dem früheren Sklavenalltag, der bis in unser aller Gegenwart hineinwirkt. All das macht das Buch selbst für Novizen zu einem kostbaren Nachschlagewerk.
Ich habe einen außergewöhnlichen Brief erhalten. Zwischen den Zeilen las ich heraus, dass der Verfasser aus dem Arbeitermilieu stammt. Er schrieb, er sei ein Fan von Geschichtsbüchern und habe deshalb unser Werk erstanden. Bislang habe er sich zum Thema Sklaverei nie Gedanken gemacht. Aber nachdem er das Buch studiert hatte, könne er sich erstmals in die Haut eines Sklaven versetzen.
Paulin Ismar, Herausgeber von Le Monde d'Esclavage, Une Histoire Comparée, Die Welten der Sklaverei, eine vergleichende Geschichte. Mitarbeit Benedetta Rossi und Cécile Vidal, im Verlag Seuil erschienen, nur auf Französisch erhältlich. Die 1168 Seiten kosten 29,90 Euro. Andruck gibt's wieder am kommenden Montag, dann mit dem Jahresrückblick und den 5 besten politischen Büchern des Jahres. Also auf ein Wiederhören nächste Woche. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.